im Mai, glaube ich, eine Journalistin, eine bayerische Journalistin, die sehr hartnäckig war, hat mir gesagt, du musst schreiben, du sollst schreiben, das ist dein Job. Und wäre nicht sie so hartnäckig gewesen, würde ich auch diesen Text nie schreiben. Aber sie hat mir einfach keine Ruhe gegeben. Und daher lese ich diesen Text heute. Der Text heißt, wie man über die Unmöglichkeit des Schreibens schreiben kann. Schreiben Sie etwas Literarisches, haben Sie gesagt. Eine Erzählung zum Beispiel, ein Märchen, einen Text, der weder eine Zeitungskolumne noch ein Essay über den Krieg ist. Schreiben Sie, haben Sie gesagt. Ich versprach es und wusste, dass das Versprechen nicht halber sein würde. Gott ist in Butscha und Mariupol gestorben und vielleicht schon viel früher. Die Metapher ist tot, die Emotion stirbt demnächst. Und ohne diese drei Voraussetzungen entsteht keine Literatur im Sinne der Literatur. Vielleicht entsteht sie im Sinne der Überlebensnotwendigkeit. Obwohl ich physisch von der zerbombten Ukraine weit weg bin, nicht geflüchtet bin, nicht wegen heulender Sirenen aufwache, keiner meinen Körper berührte, keiner in einem Keller meine Arme auf den Rücken band, bin ich trotzdem ein Opfer dieses Krieges. Und, dass ich stundenlang regellos am Tisch sitze und die weiße Wand vor mir anstarren kann, bedeutet schlichtweg eine Phase der Verarbeitung. Ich erinnere mich daran, dass es noch vor kurzem möglich war zu weinen. Vorbei. Genauso vergeht die Erstarrung. Was kommt danach? Schreiben Sie, haben Sie gesagt. Okay, dachte ich schreibe, vielleicht tut es mir wenigstens gut. Angefangen zu schreiben, habe ich vor vielen Jahren auch nur deshalb, um mir selbst etwas Gutes zu tun. Ich saß am Fensterbrett eines vielstöckigen Betonhauses und verfasste Gedichte. Anders wäre es in dieser Stille am Rande der Sowjetunion für ein sechsjähriges Mädchen kaum erträglich gewesen. Ich schrieb, um meine einsame Existenz in Worte zu fassen und sie somit zu ergreifen, zu begreifen, was man hier am Rand eines sterbenden Imperiums, wie man damals irrtümlicherweise behauptete, überhaupt macht. Ich saß am Fensterbrett, das Fenster war offen, der Innenhof düster und voll mit Kindern, die versuchten, sich um jeden Preis zu amüsieren. Denn so sind Kinder, egal was passiert, sie müssen lachen. Aus irgendeinem Grund war die Erde im Hof voller Glasscherben. Ein Hof voller Kinder und Scherben. Also, irgendwas zerbrach hier, was aus Glas war. Vielleicht der Himmel. Die Kinder lachten laut und alte Frauen auf den Bänken ärgerten sich. Wie merkwürdig. In Angesicht dieses heutigen Krieges schmerzen die früheren wieder viel mehr. Wurden sie tatsächlich beendet? Oder unterwarfen wir uns einer süßen Illusion, um schlummernd weiter existieren zu können und Nachwuchs in diese aus Opfern und Tätern bestehende Welt hineinzugebären. Heute scheint es mir, als hätte es immer nur diese zwei Kategorien des Hineingeborenseins gegeben. Opfer oder Täter. Manche behaupten, es gäbe noch Zuschauer. Aber auch die Zuschauer sind Opfer. Was sie gesehen haben, wird auch sie früher oder später zerstören. Schreiben Sie, haben Sie gesagt. Okay, dachte ich. Ich mache ein Märchen daraus. Egal was passiert, die Kinder müssen lachen. Oder anders, egal was passiert, man muss eine Form finden, Kindern davon zu erzählen, weil sie fragen. Sie wollen wissen, ob das Gute am Ende trotzdem siegt. Fallen die Raketen und Bomben, brechen die Häuser zusammen, sterben die Nachbarn. Kinder schweigen nicht. Siegt das Gute? Fragen sie nach und nach. Aber natürlich. Hört nur zu. Es gab einmal ein Volk von friedlichen und schwachen Bauern. Die Friedlichen sind leider meist schwach. Bauern sowieso. Vielleicht war es überhaupt ein Fehler, Bauer zu werden. Es wäre viel besser, Räuber zu sein oder Seemann. Aber es gab so viel fruchtbare Erde um diese Menschen herum und so viele Frauen, die ihre Gatten nicht aufs Meer gehen ließen. Sie dachten, wenn sie niemandem etwas antun, so tut niemand ihnen etwas. Was für ein Irrtum. Sie beackerten ihre Felder, mähten Weizen und wuchen Brot, bis eine feindliche Schar von Fremden kam, die all das nicht machen wollte. Diese Fremden wollten aber auch nicht zulassen, dass jemand anders ackert, mäht und backt, was eigentlich ziemlich absurd erschien. Es passiert aber oft, dass man Feinde und ihre Gründe nicht versteht. Der Krieg hat seine eigene Logik. Opfer verstehen selten, warum sie sterben. Obwohl ihre Lieder immer schon sehr traurig waren, hatte die besagten Bauern diesen Angriff nicht kommen sehen. Ihre Lieder wussten mehr über den Tod als sie selbst. Ein Junge namens Slavko lief herbei und berichtete von den vielen vorrückenden Panzern, die er aus der Ferne früh am Morgen von einem hohen Baum aus beobachtet hatte. Es passiert also wieder, sagte er, worauf einige Bauern antworteten, dass sie ihm nicht glaubten. Wir sterben alle, sagten die anderen. Und die Dritten meinten, sie würden kämpfen. Dann verstummten die Kinder, sie schweigen also doch manchmal, und die Frauen weinten. In jenem Augenblick bereuten sie es ein wenig, dass sie ihre Männer nicht aufs Meer hatten gehen lassen. Und die Schlacht begann. Die Bauern errichteten Schanzen und verbarrikadierten die Denkmäler ihrer Nationaldichter mit Sandsäcken, als wären diese Statuen auf den Hauptplätzen das Wichtigste, was geschützt werden müsste. Weizenfelder und Kirchen brannten, Rauhsäulen erhoben sich gen Himmel wie die Schwerter, und der Himmel, da er aus Glas und Licht bestand, zerfiel in Scherben der Finsternis. Diese Scherben konnten wie Kerzen getragen werden, nur dass sie verdunkelten, statt Licht zu spenden. Sie halfen den mutigen Verteidigern eine Weile für die Angreifer, unsichtbar zu bleiben. Aber nur eine Weile. Die Bauern hatten keine Waffen und konnten sich mit Sensen und Forken nicht lange gegen Panzer und Kampfflugzeuge verteidigen. Haben sie also verloren? Nein, natürlich nicht, pflegte Slavko zu sagen. Er war mein Opa. Er liebte, solche dubiosen Geschichten zu erzählen und war deshalb als Narr und Clown in seinem Umfeld bekannt. Sein Sinn für Humor war sehr eigenartig, genauso wie sein Bedürfnis, seine Mitmenschen um jeden Preis zum Lachen zu bringen. Opa war ein Kind, er war ein Kind geblieben. Als er klein war, gab es niemanden, der Slavko gesagt hätte, dass das Gute am Ende immer siegt. Darum fand er einen eigenen, etwas seltsamen Weg, sich dessen zu versichern. Er erzählte allen und vor allem mir, er sei während des Zweiten Weltkriegs jeden Morgen in einer Wanne voll mit Gold geschwommen. Die Wanne stand nah am rohen Ofen und Slavko kletterte hinauf, um von dort geschickt ins Gold zu springen. Jeden Morgen machte er das und wurde schließlich selbst zu Gold. Kugeln konnten seine Brust und seinen Schädel nicht durchschlagen. Seine Haare waren so schön, dass alle Mädchen von ihm träumten. Aber Slavko liebte nur eines, nämlich meine Oma, und heiratete sie, obwohl sie keine Schönheit und noch dazu Analphabeten war. Als ich und Slavko in den letzten Jahren seines Lebens einander anriefen, fragte er mich stets, ob ich Geld habe, nicht um mir Geld zu geben, falls ich Nein antworten würde, sondern um zu klagen, wie traurig das ist, dass er sein berühmtes Gold im Gemüsegarten vergraben und danach vergessen hat, wo genau. Schreiben Sie, haben Sie gesagt. Schreiben Sie, wir möchten nun wissen, ob die armen Bauern den Krieg verloren oder gewonnen haben. Obwohl, wie konnten sie mit Sensen und Forken gegen Panzer und Flugzeuge gewinnen? Das geht selbst in einem Märchen nicht. Doch, das geht. Weil die Bauern unerwartete Hilfe bekamen. Ihre Haustiere beschlossen, ihnen zu helfen. Und falls jemand es noch nicht gehört hatte, ist es gerade passend zu erwähnen, dass Haustiere sehr blutrünstig und aggressiv sein können. Die bösen Eindringlinge ahnten davon natürlich nichts. Katzen, Hühner und Schweine wurden zu ihrem Verhängnis. Kaum näherten sich Soldaten, pickten ihnen die Tiere die Augen aus, zerfetzten ihre Gesichter, bissen ihre Arme und Beine ab, rissen ihre Herzen heraus, sofern welche vorhanden waren. Die Kaninchen galten als die schrecklichsten. Sie, wie Slavko ausdrucksvoll erzählte, lebten bei ihm in einer Grube hinter der Scheune, dass der Himmel bereits zerbrochen worden war. Machte den Kaninchen überhaupt nichts aus, weil sie ohnehin das Leben im Dunkeln bevorzugten. Kaninchen gruben sich unter der Erde ein breites, verflochtenes Wegesystem und tauchten plötzlich dort auf, wo keiner mit ihnen rechnete, sogar inmitten der okkupierten Villen. Mit großen, scharfen Zähnen schnitten sie die Kellern der Angreifer auf, während diese schliefen oder auf dem Klo saßen. Die Kaninchen töteten geräuschlos und ohne jedes Erbarmen. Nach dem Krieg, wie Slavko immer behauptete, hatte er selbst Angst, sie weiter zu züchten. Stattdessen züchtete er Tauben, obwohl die Rolle der Tauben in jenem Krieg auch höchst umstritten ist. Ich schreibe, ja, wie damals auf dem Fensterbrett, um die Stille um mich herum mit meiner Stimme zu verdünnen. Nicht um die Realität zu begreifen, sondern um mir die Möglichkeit zu verschaffen, in dieser Realität bleiben zu dürfen. Egal wie sie ist, ich möchte bleiben. Und bleiben kann ich nur, indem ich schreibe. Mit 6, damals am Fensterbrett, schrieb ich Gedichte. Manchmal über den Tod, obwohl ich noch nicht wissen konnte, was das ist. Aber viel häufiger dachte ich mir ein paar gereimte Zeilen aus, die meine Familie beim Abendessen zum Lachen bringen konnten. So wie Slavko war es mir ein Bedürfnis, den Narren zu spielen. Wenn die anderen lachten, fühlte ich mich glücklich. Wenn die anderen lachten, brüllten sie nicht und stritten nicht miteinander. Weder prügelten sie sich, noch weinten sie, wenn sie lachten. Ich liebte das Lachen der anderen und liebe es immer noch. Auch wenn ich selbst nach diesem namenlosen heutigen Krieg nie mehr werde lachen können, möchte ich etwas tun können, damit die anderen lachen. Zumindest lächeln. Zumindest Kinder. Schreiben Sie, haben Sie gesagt. Dankeschön.